Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben ja heute den zweiten Lehrvortrag, der aus der Lehre des Wortes Gottes uns ein Selbstverständnis zeigen soll, wie die Schrift es vermittelt und wie wir es auch leben wollen als Gemeinde. Und das heutige Thema ist die Absonderung der Gemeinde. Das ist vielleicht für manche zunächst mal ein seltsames Thema. Es klingt ein bisschen eng, ein bisschen ja ungewohnt. Man redet eigentlich nicht sehr viel von Absonderung in der heutigen Zeit, in der Christenheit. Man redet vielmehr von Einheit, von Vereinigung, von Allianzen, von Bündnissen. Ist Absonderung überhaupt noch zeitgemäß? Ist es vielleicht etwas Veraltetes aus dem vorletzten Jahrhundert? Etwas Enges, was wir hinter uns lassen müssen? Oder redet das Wort Gottes selber von Absonderung? Meint Gott es vielleicht tatsächlich so, dass wir uns absondern sollen? Wir wollen mit Gottes Hilfe versuchen, darauf Antwort zu finden, und zwar durch die Lehre des Wortes Gottes. Und Lehre bedeutet, dass wir im Mittelpunkt die Briefe haben wollen. Es bedeutet, dass wir verschiedene Schriftstellen miteinander und im Zusammenhang zueinander betrachten wollen. Auch wenn wir gleich dazu sagen müssen, wir können nicht alle Schriftstellen betrachten, wir können auch nicht allem die nötige ausführliche Würdigung geben, die vielleicht wünschenswert wäre, sondern es ist schon ein gewisser Querschnitt, eine gewisse Zusammenfassung. Ich will also versuchen, den ersten Teil jetzt heute Morgen und dem Vortrag rechtzeitig hinzubekommen, und dann den zweiten Teil eben heute Nachmittag werden wir auch noch mal ein paar Gedanken zu diesem Thema hören, denn es ist einfach sehr umfangreich. Ich möchte anfangen, indem ich die zentrale Lehrstelle, Lehraussage aus den neutestamentlichen Briefen lese mit uns zum Thema Absonderung der Gemeinde, und das finden wir im zweiten Korintherbrief im 6. Kapitel. Zweiter Korinther 6, Abvers 14 bis 7,1. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ja, soweit Gottes Wort. Wir können vielleicht ganz kurz zum Zusammenhang sagen, im zweiten Korintherbrief korrigiert ja der Apostel Paulus einige schwerwiegende Fehlentwicklungen bei der Gemeinde der Korinther, die sich falschen Einflüssen geöffnet hat, falschen Lehren, die aber auch, wie wir im ersten Korintherbrief sehen, noch verweltlicht mit der Welt verbunden war und ganz unzulässige Beziehungen noch zum heidnischen Götzendienst hatte. Ja, der Apostel Paulus musste in 1. Korinther 10 die Korinther mahnen, ihr könnt nicht gleichzeitig in den Götzentempeln sitzen und die Götzenopfer opfern und die Götzenopfermahlzeiten nehmen, und dann kommt ihr zu dem Tisch des Herrn und nehmt teil am Tisch des Herrn. Das war passiert. Es war auch passiert, dass irgendwelche Korinther noch praktisch in die Kultprostitution der Tempel in Anspruch nahmen. Und wir sehen, dass da eine Gemeinde war, die zwar herausgerettet war, zu der der Apostel Paulus sagt, ihr seid Heilige und Geliebte, aber sie hatten noch nicht so ganz verstanden, was Heiligung und diese Absonderung für den lebendigen Gott eigentlich bedeutete. Und deshalb waren ihre Herzen weit für die Welt und eng für den Apostel Paulus. Das ist nämlich das Interessante. Wenn wir ganz weit offen für die Welt sind, dann sind wir plötzlich für die Diener Gottes und für die gesunde Lehre ganz eng und dann findet die keinen Raum in unseren Herzen. Das ist so der Abschnitt vor unserem jetzigen Abschnitt, den ich gelesen habe, ja, wo der Apostel Paulus sagen muss, wir lieben euch, wir haben ein weites Herz für uns, aber euer Herz ist für uns, die Apostel, eng geworden. Und dann sagt er, das hängt damit zusammen, dass ihr noch in einem falschen Joch seid. Ihr seid noch verbunden, ihr habt noch Gemeinschaft, ihr arbeitet noch zusammen mit den Ungläubigen, mit den Vertretern dieser Welt. Und es soll nicht so sein. Nun, da kommt es natürlich ganz drauf an, wie wir uns selber sehen, wie wir diese Welt sehen, wie wir die Gemeinde sehen. Es gibt heute eine sehr weite, großzügige Sicht von diesen Dingen. Ja, die Welt ist doch eigentlich gut, das ist Gottes Welt, die hat Gott geschaffen, da gibt es ein paar Mängel, aber eigentlich ist die Welt doch schon weitgehend Licht und gut und wir können uns doch wohlfühlen und wir gehören doch auch zu der Welt dazu, oder nicht? Wir sind doch eine Welt, eine Menschheit, ein Vater aller Menschen. Das ist zum Beispiel die Sicht der Ökumene, die Sicht der modernen Namenschristen. Aber der Apostel Paulus lehrt uns eine andere Sicht von Welt oder von Ungläubigen. Ein Ungläubiger ist jemand, der geistlich in der Finsternis ist. Ein Ungläubiger ist ein Rebell gegen das Gesetz Gottes. Er praktiziert Gesetzlosigkeit. Nicht nur die, die auf den Straßen randalieren, sondern auch jeder anständige Bürger, weil das Gesetz, das hier geht, da geht es um das Gesetz Gottes. Und jeder Fleischesmensch ist ein Feind des Gesetzes Gottes und des Willens Gottes und von Gott selbst. Das sagt die Bibel. Ja? Also diese Welt ist etwas in den Augen Gottes, etwas grauenhaft Verdorbenes, Böses, Verkehrtes, Rebellisches. Und jeder Weltmensch, jeder Ungläubige ist zugleich ein Götzendiener. Ja, unsere Götzen sind unterschiedlich. Es gibt heutzutage etwas weniger geschnitzte Götzenbilder, obwohl es die auch noch genug gibt, sondern wir haben oftmals ganz andere Götzen, ja, unser Aktienbesitz, unser Haus, unser Auto, andere Dinge mögen unsere Götzen sein, aber Götzendiener ist jeder, der nicht dem lebendigen Gott wirklich dient. Und von daher lehrt der Apostel Paulus hier eine gewaltige Scheidung, die Gott selber gemacht hat. Wir müssen die nur anerkennen. Gott hat diese Scheidung gemacht. Ja? Wir waren alle einst Rebellen und Sünder. Und je nachdem, wie ehrlich wir das anerkennen, wie tief das in unserem Herzen wirklich bewusst ist, wird auch unsere Haltung zur Absonderung der Gemeinde sein. Diejenigen, die ein relativ wohlwollendes Bild von den Sündern, von der Welt und vom Götzendienst haben, die werden mit der Absonderung nicht viel anfangen können, die die Gemeinde praktizieren soll. Aber diejenigen, die ihren Gott kennen, und die auch ihr eigenes Herz erkannt haben und die diese Welt im Lichte der Bibel sehen, die wissen, das ist unmöglich, dass es da irgendeine Gemeinschaft geben kann. Zwischen der Rebellion gegen Gott, der Auflehnung gegen die höchste Autorität des Universums und den Gläubigen, die sich dieser Autorität unterworfen haben. Zwischen denen, die den Herrn Jesus als den Retter und Herrn angenommen haben, aus ganzem Herzen mit ihrem Sündenleben gebrochen haben und denen, die ihn in der Praxis verwerfen und verleugnen, da kann es keine Gemeinschaft geben. Also der Teufel und die Welt versuchen, diesen Unterschied immer so ein bisschen weich zu zeichnen. Wir haben ja heute so schöne Grafikprogramme, die bringen Weichzeichner. Da kannst du also eine ganz scharfe Kontur und Linie plötzlich so verschwimmen lassen in irgend so ein weiches Grauton, abgestufte Grautöne. Und plötzlich ist der Übergang ganz einfach. Ja, ist doch gar nicht so schlimm. Nur immer noch ein bisschen weiter und dann plötzlich ist man auf der anderen Seite. Ja, und bibeltreue Christen werden öfters des Schwarz-Weiß-Denkens bezichtigt. Nun, ich weiß nicht, wie ihr diesen Text lest, aber ich finde hier im Wort Gottes ein Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Da wird nämlich gesagt, entweder Licht oder Finsternis, entweder Christus oder Belial, entweder gläubig oder ungläubig. Das, wie gesagt, ist heute ganz viele Menschen sagen, oh, so undifferenziert können wir das nicht mehr sehen. Es gibt doch große Unterschiede. Einer ist ein bisschen gläubig, einer ist bibelkritisch gläubig, einer ist ökumenisch gläubig, der andere charismatisch gläubig und der dritte ist bibeltreu gläubig und das ist das Unattraktivste von allem in der heutigen Zeit. Ja? Aber die Bibel sagt, es gibt entweder echten Glauben oder Unglauben. Es gibt nichts dazwischen. Und deswegen diese Trennung, die da stattfindet, die hat eigentlich Gott gemacht. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Also alle Ungläubigen, die ganze Welt also, die nicht zu der Gemeinde gehört, wird ganz pauschal als gesetzlos, als Finsternis, als dem Belial, das heißt dem Teufel, anhängend beschrieben. So undifferenziert ist die Bibel. Ja, aber das stimmt. Die Bibel sagt, entweder lebt ihr für den lebendigen Gott, den allein wahren Gott, oder für den Gott dieser Welt. Denn das ist der Satan, der Gott dieser Welt, der Gott, den die Welt verehrt. Christus oder Belial, da müssen wir eine klare Entscheidung treffen. Und dann müssen wir aber auch die Konsequenzen aus dieser Entscheidung ziehen. Also die viele Korinther hatten diese Konsequenz noch nicht so klar gezogen. Sie waren noch in den Götzentempeln zu finden. Sie waren noch in Sünden zu finden, die eigentlich nur die Ungläubigen begangen haben. Sie hatten noch nicht verstanden, was ihre Stellung, ihre Berufung von Gott ist, obwohl sie eigentlich schon Geheiligte waren. So spricht sie ja der Apostel an, hatten sie noch nicht verstanden, was Heiligung bedeutet. Und Heiligung und Absonderung ist ganz eng miteinander verbunden. Ja? Der biblische Begriff der Heiligung ist eigentlich, ich bin abgesondert für Gott. In der Bibelstunde betrachten wir das, dass der hohe Priester, der in Israel dienen sollte, ein Stirnblatt hatte, da stand drauf, heilig dem Herrn, abgesondert für den Herrn Jesus, abgesondert für Gott. Und das ist eigentlich die Stellung der neutestamentlichen Gemeinde gegenüber der Welt. Und das zeigt der Apostel Paulus, wir wollen das nachher noch genauer betrachten. Er sagt, ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, ihr seid ein Haus Gottes. In eurer Mitte wohnt der lebendige Gott und deshalb dürft ihr euch nicht mit der Welt vermischen. Deswegen müsst ihr euch von der Welt trennen. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Wenn ich für Gott abgesondert bin, dann muss ich mich von der Welt und ihrer Sünde und Finsternis getrennt halten. Denn der Tempel Gottes, das ist nicht eine formale Angelegenheit, dass man sagt, ja, da steht draußen christliche Gemeinde, biete ich ein bisschen, also ist hier Christus in der Mitte. Ja, das ist absolut nicht so. Der Herr Jesus hat zwar verheißen, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich in ihrer Mitte. Und das ist eigentlich genau dasselbe, was hier in 2. Korinther 6 gesagt wird. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Aber die Bedingung dafür ist, dass die Gemeinde auch wirklich entsprechend ihrer heiligen Berufung lebt. Wenn die Gemeinde Götzendienst, Sünde, Weltförmigkeit in ihrer Mitte duldet, dann wird der Herr aus der Mitte hinausgehen. Und genau das ist das Thema. Der Apostel Paulus erinnert die Korinther dran. Er hat es übrigens im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel auch schon gesagt. Ihr seid der Tempel Gottes. Denkt daran. Und jetzt sagt er noch einmal, ihr seid der Tempel Gottes, des lebendigen Gottes. Und dann bringt er diese Verheißungen und die sind eigentlich zusammengezogen aus verschiedenen alttestamentlichen Schriftstellen. Da werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wenn wir dieses Vorrecht haben, ihr Lieben, wenn der lebendige Gott uns aus dem Schmutz der Sünde, aus der Finsternis, wo wir alle drin waren, herausgerufen, herausgerettet hat, durch das Blut Jesu Christi, dann erlegt uns das eine Verpflichtung auf. Das lehrt diese Bibelstelle. Es erlegt uns die Verpflichtung auf, dass wir uns von Ungöttlichem trennen und dass wir wirklich so leben, wie es dieser Berufung, Tempel, Wohnstätte Gottes zu sein, entspricht. Deswegen die Konsequenz in Vers 17, darum geht hinaus von ihnen. Wer ist ihnen? Ganz klar. Finsternis, Ungläubige, Welt, die Gemeinschaft, das ungleiche Joch, das verschiedene der Korinther und das auch bei uns viele Christen noch tragen gegenüber den Ungläubigen, gegenüber den Scheingläubigen, denen die
vielleicht Namenschristen sind und nicht echte Christen, da werden wir auch noch drauf eingehen, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Trennt euch, grenzt euch ab, brecht die Brücken zur Sünde und zur Welt ab. Das heißt es. Ja? Macht einen Schnitt. Es tut weh. Da fließt vielleicht Blut, wenn man so einen Schnitt macht. Ja? Der Herr Jesus sagt einmal, wenn dir dein Arm Anlass zur Sünde gibt, dann hacke ihn ab. Das ist auch ziemlich intolerant und radikal, oder? Schon. Ja? Aber der Herr Jesus hat es trotzdem gesagt. Also wir sollen uns absondern, trennen von der Welt, von Bösen. Rührt nichts Unreines an. Und das verweist uns wieder auf die Priester. Ich kann nur jeden ermutigen, in die Bibelstunde zu kommen. Es ist so schade, dass manche nicht mehr kommen. Denn in der Bibelstunde betrachten wir heute in dieser Zeit genau das zweite Buch Mose, das Heiligtum Gottes im Schattenbild des Alten Testaments, der Stiftshütte. Und da war zum Beispiel auch eine Anforderung an die Priester, sie durften nichts Unreines anrühren. Wenn sie zum Beispiel das Aas eines unreinen Tieres berührt hatten oder einen Leichnam, dann durfte ein Priester nicht seinen Dienst im Heiligtum tun. Er musste sich zuerst, und zwar ziemlich umständlich, reinigen, bevor er ins Heiligtum eintreten und Gott dienen konnte. Das haben die Korinther sicher vom Alten Testament her gewusst und darauf spielt der Apostel Paulus hier an. Aber was ist denn die Gegenseite zu diesem Negativen? Ja? Grenzt euch ab, macht einen Schnitt. Da sagt der lebendige Gott, und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist doch Gnade. Das ist doch etwas Wunderbares, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass Gott mit uns eine Beziehung eingehen will als mündige Söhne und Töchter, als solche, die er erlöst hat für den Dienst, die er unterweisen, belehren will, die er gebrauchen will. Das ist das Versprechen Gottes. Das ist dieser Segen, den Gott denen verheißen hat, die wirklich auch gehorsam sind und sich absondern, die sich trennen von der Welt. Und dann die Konsequenz, persönliche Heiligung. Weil wir diese Verheißungen haben, wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Hier steht von aller. Wisst ihr, wir sind oft ein bisschen großzügig. Wir sagen, ach, so ein bisschen Sünde, so ein bisschen Weltförmigkeit, das lasse ich mal in meinem Leben mitlaufen. Das macht Spaß. Man kann es ja nicht so übereng sehen. Ich glaube nicht, dass das nach den Gedanken Gottes ist. Ich glaube nicht, dass uns der Segen Gottes darauf liegt, sondern die Bibel sagt, wenn wir diesen Herrn Jesus kennen, diesen heiligen Gott kennen, dann werden wir innerlich gedrungen sein, geführt sein, uns zu reinigen. Vielleicht nochmal als Ergänzung aus dem ersten Johannesbrief im dritten Kapitel. Vielleicht so ein bisschen ähnlich auf der persönlichen Ebene ab Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir im Himmel einmal verklärt sein werden, völlig los von jeder Sünde, von allem Fleisch, Christus gleichgestaltet. Und dann heißt in Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist ein Prozess, das geht allmählich, nicht auf einmal, das ist ganz klar. Aber haben wir das Ziel im Auge? Wollen wir uns immer weiter auch reinigen und darauf achten, dass nicht Befleckungen des Fleisches und des Geistes da sind? Haben wir diese Gottesfurcht, dass wir wissen, der heilige Gott, der Herr, der Allmächtige, der Allherrscher ist in unserer Mitte, er ist gegenwärtig. Vor ihm stehen wir, wenn wir in der Versammlung sind. Das sind so Fragen, die dieser Text an uns heranträgt. Nun, ich möchte zunächst mal auf einige Punkte eingehen, das vertiefen, was ich gerade angedeutet habe. Das erste ist Gottes Heiligkeit und Absonderung von der sündigen Welt. Das ist die Ursache für die Absonderung der Gemeinde. Also die Absonderung der Gemeinde ist nicht so ein schräger Gedanke von irgendwelchen überengen Christen, die meinen, sie müssten sich von allem und jedem trennen. Es gibt auch eine unbiblische Absonderung, die wirklich sich von echten Christen und von Kindern Gottes in falscher Weise trennt, und das wollen wir ganz bestimmt nicht, sondern wir wollen die biblische Absonderung. Aber die biblische Absonderung hat einen ganz einfachen Grund. Wir gehören einem Gott an, der selber abgesondert ist. Ja? Heilig, dass Gott heilig ist, heißt, er ist abgesondert von den Sündern. Woran sehen wir das ganz konkret? An dem Herrn Jesus. Vielleicht lesen wir das mal als erstes. Hebräer 7, Vers 26. Da finden wir nämlich, was die Heiligkeit Gottes bedeutet. Das sehen wir an dem Herrn Jesus. Er hat uns die Heiligkeit Gottes geoffenbart. Und in Hebräer 7 lesen wir auch etwas über Absonderung, aber nicht über unsere Absonderung, sondern über die Absonderung des Herrn Jesus. Vers 26, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Ja? Also Gott selber ist von den Sündern abgesondert. Er ist in seiner Heiligkeit völlig unvereinbar mit Sündern und mit Sünde. Gott hasst die Sünde. Ganz klare Sache. Gott hasst die Sünde. Er liebt den Sünder und möchte, dass er errettet wird. Aber Gott spielt nicht mit der Sünde. Er toleriert sie nicht. Er hasst sie. Und deswegen brauchten wir einen Erretter, der selber abgesondert von den Sündern war. Er hat sich zu den Sündern hinbegeben, aber er war immer abgesondert von ihnen durch seine eigene Heiligkeit. Also die Heiligkeit Gottes verlangt, dass das Volk Gottes auch heilig ist. Ich werde mal ein paar alttestamentliche Vorbildstellen lesen. 3. Mose 20, Vers 26. Da geht es um unreine und reine Tiere. Und dann heißt es, Vers 26, sondern ihr sollt mir heilig sein, gereinigt, abgesondert, getrennt. Denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Ja, das ist also eigentlich genau derselbe Zusammenhang wie jetzt in 2. Korinther 6. Gott selber ist heilig. Er ist völlig getrennt von den Heidenvölkern in ihrem Götzendienst. Und das Volk, das er aus Gnade in Liebe beruft, das er rettet, das soll abgesondert und heilig sein, weil Gott selber es abgesondert hat. Das ist also gar nicht unsere freie Entscheidung, sondern wir sind eigentlich Abgesonderte, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir schon abgesondert für Gott und getrennt von der Welt. Und das, was der Apostel Paulus sagt, lebt einfach auch so, wie ihr eigentlich seid, ja? Lebt so, wie es eure Stellung vor Gott eigentlich ist und wie es eure Berufung ist. Der sollt ihr würdig leben. Dann stimmt alles. Und wenn wir aber unsere Berufung, unsere Stellung vor Gott vergessen, dass wir ein heiliger Tempel, eine heilige Priesterschaft sind, dann beflecken wir die Ehre Gottes, dann betrüben wir den Geist Gottes und dann bringen wir Not und Schwierigkeiten in dieses Tempelheiligtum hinein. So wie es zum Beispiel die Söhne Elis taten, die mitten im Tempelheiligtum frech gesündigt haben. Und Gott hat nicht nur den Eli dafür bestraft, sondern er hat das ganze Tempelheiligtum gerichtet und zerschlagen, dass die Bundeslade unter die Philister kam und erst einmal der ganze fromme Betrieb kaputt war, und zwar für Jahrzehnte und eine ganz lange Zeit. Ja? Gott ist auch der Richter über sein Heiligtum, über seinen Tempel. Ja, Gott wacht darüber. Ja, Josua 24, Vers 19, eine weitere Stelle, die von der Absonderung Israels spricht und von der Heiligkeit Gottes. Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Also, wenn wir meinen, wir könnten Gott in so einer lässigen, ichhaften Haltung begegnen, wie das heute oft Evangelikale sagen, ja, ich bin okay, du bist okay, wir können
zu Gott kommen, wie wir sind, und wir können bleiben, wie wir sind, und wir können uns ausleben, wie wir sind vor Gott, dann ist es ein verhängnisvoller Trugschluss. Das sagt die Bibel so nicht, sondern sie sagt etwas ganz anderes. Psalm 99, Vers 9. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. In 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend, in Ruhmestaten, Wunder vollbringen? Das ist unser Gott. So hat er sich geoffenbart, ein Zeugnis des Alten Testaments, und so ist er auch heute. Er ist die Liebe, das ist ja gar kein Gegensatz. Denn Gottes Liebe ist einfach eine reine, heilige Liebe. Und deswegen ist Gottes Liebe ein verzehrendes Feuer. Und deswegen gibt es keinen Gegensatz zwischen der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes und der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Das ist für uns Menschen schwer zu verstehen, aber die Bibel lehrt es uns eigentlich ganz klar, dass beides wahr ist. Und wir können auch nicht eine Wahrheit auf Kosten der anderen verkündigen. In Habakuk sagt der Prophet, deine Augen sind zu heilig, als dass sie Böses ansehen können. Ja? Das sind also diese Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir sagen, wir sind ein Tempel Gottes. Das sagt sich manchmal ganz leicht. Ja? Die Charismatiker, die singen das, ja, und dann tanzen die da wie die wilden Rock und Pop umeinander und meinen, sie würden Gott so gefallen. Ja? Sie haben nicht verstanden, was das bedeutet. Ja, dieser falsche Geist bringt sie auch dazu, dass sie die Ehrfurcht vor Gott völlig verleugnen. Aber wenn wir wirklich verstehen, was es bedeutet, dass Gott heilig ist, dann verstehen wir auch, dass das Heiligtum, die Gemeinde, einfach von ganz bestimmten Grundsätzen regiert wird und geprägt wird. Und dass wir eben da auch darauf achten sollten, diese Grundsätze zu verwirklichen. 3. Mose 10, Vers 1 bis 3, eine weitere Stelle. Tja, das lesen wir vielleicht nicht so gern, aber es gehört auch mit zu dem Thema Heiligtum Gottes. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und legten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche mir zu mir nahen, und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Ja? Also das heißt, Gottes Heiligkeit, die Berufung der Priester hat Konsequenzen. Nadab und Abihu waren in der Gegenwart Gottes auf dem Berg und hinterher wurden sie übermütig. Sie waren womöglich sogar trunken und sie haben eine eigenmächtige Form von Gottesdienst praktiziert. Und Gott hat geantwortet, nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Er war nicht begeistert von diesem eigenmächtigen Gottesdienst. Ja? Also wir verstehen hier, das Haus Gottes ist etwas, das einfach mit Sünde und mit Heidentum, mit Götzendienst nicht vereinbar ist. Wir denken da auch an den Tanz ums goldene Kalb. Das war ja noch bevor die Stiftshütte überhaupt errichtet wurde, hat Israel da einen heidnischen Götzendienst vermischt mit dem Dienst Gottes. Und alle diese Dinge möchte Gott nicht haben. Vielleicht noch 5. Mose 7, Vers 1 bis 11, eine zusammenfassende Stelle, wo Gottes Volk Israel noch einmal seine Gedanken lehrt. Da geht es um die Absonderung von den Heidenvölkern, die Israel kennzeichnen sollte. Wenn der Herr, dein Gott, dich ins Land, in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, ich lese das jetzt mal aus, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen.
und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Ja, also das heißt, die Gnade Gottes und der Ruf zur Absonderung gehören zusammen. Weil wir der Gegenstand der erwählenden Liebe Gottes sind, weil Gott uns begnadigt hat, uns die Sünden vergeben hat, deshalb sind wir berufen, heilig und in Absonderung ihm zu dienen. Diese beiden Dinge gehören einfach zusammen. Man kann nicht die Gnade lehren und die Absonderung weglassen. Ja? Da brauchen wir eine Ausgewogenheit. Umgekehrt natürlich genauso wenig. Ja? Wir brauchen diese Ausgewogenheit. Ja? Wir finden es noch an anderen Stellen, auch der Esra zum Beispiel sagt, sondert euch ab von den Heidenvölkern. Da ging es um die falschen Ehen. Ja, Gott wollte, dass sein Eigentumsvolk getrennt ist von den Sündern. Und dasselbe finden wir eben auch im Neuen Testament. Und da will ich mal 1. Petrus 2 aufschlagen. Da geht es ja auch um dieses Heiligtum, diesen Tempel Gottes und um die Priesterschaft, die wir sind und die in diesem Tempel Gott dient. Eine wunderbare Berufung, aber diese Berufung hat auch eine Verantwortung mit sich. 1. Petrus 2, ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dann Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also dieser Ruf der Gnade, dieser Ruf zu der heiligen Priesterschaft, das bedeutet, dass wir auch abgesondert von der Welt sein müssen, damit wir diesen Priesterdienst tun können. Sobald wir die Gräuel der Heidenvölker in das Heiligtum Gottes bringen würden, würden wir alles kaputt machen. Ich erinnere zum Beispiel nur an die Praxis in der evangelischen Landeskirche. Ist es ja heute vielfach üblich, dass man sogenannte Gottesdienste feiert, sogar Abendmahlsgottesdienste, wo man muslimische Koranlesungen und muslimische Gebete zu dem falschen Gott Allah verkündet und wo man eben auch zum Beispiel hinduistische Gebete zu irgendwelchen Hindu-Göttern bringt und das Ganze vermischt mit einem christlichen Gottesdienst. Das ist zum Beispiel ganz klar. Ja, was für eine Gemeinschaft hat Christus mit Belial? Ja, das wird heute ganz konkret so praktiziert und zwar immer mehr, je mehr diese ökumenische Bewegung vorangeht. Wir aber sollen uns von den Heidenvölkern getrennt halten. Wir sollen als das heilige Eigentumsvolk Gottes dem Herrn in einer Weise dienen, die ihm wohlgefällig ist. Und das schließt eben diese Gemeinschaft, dieses Joch mit Finsternis, mit Ungläubigen und so weiter aus. Vielleicht noch einmal zur Verdeutlichung dieses Bild des Joches. Das hat man unterschiedlich angewandt. Das gilt ganz sicherlich auch zum Beispiel für eine wirtschaftliche Verbindung eines gläubigen Unternehmers mit einem Ungläubigen oder auch für die Eheverbindung. Ja, es ist eine klare Warnung, dass ein Gläubiger niemals einen Ungläubigen heiraten sollte, dass da kein Segen Gottes darauf liegt. Aber es hat eben auch eine ganz gewichtige Anwendung auf die Gemeinde Jesu Christi. Und die wurde oft übersehen. Ich sage immer, wenn Luther das berücksichtigt hätte und die Reformatoren, was hier geschrieben steht in 2. Korinther 6, dann hätte es nie eine Volkskirche geben können. Denn die Volkskirche,
die entstanden ist in der Reformation, ist genau das, was hier verboten wird, nämlich eine Mischung von Gläubigen und Ungläubigen, von Licht und Finsternis, von Welt und Gemeinde. Und das war nie nach den Gedanken Gottes. Und deswegen hat auch nie der volle Segen Gottes auf dieser Volkskirche liegen können, auch wenn ein gewisser Segen mit der früheren Verkündigung des Evangeliums sicher verbunden war, ja, von den Reformatoren. Aber da war diesen Gedanken der Absonderung der Gemeinde haben sie nicht verstanden und nicht verwirklicht. Also der Grund der Absonderung der Gemeinde ist der lebendige Gott. Sein Geist ist in unserer Mitte und wir sollten uns als Priester dementsprechend verhalten, dass Gott zu seinem Recht kommt und zu seinem Ziel kommt. Und wisst ihr, heute haben wir einen Geist, und das ist letztlich ein antichristlicher Geist, wo immer mehr der Mensch mit seinen Rechten und Bedürfnissen in der Gemeinde in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja? Gemeinde ist dann gut, wenn sie den Bedürfnissen der Menschen dient, wenn ich mich darin wohlfühle, wenn ich mich darin einbringen und verwirklichen kann, wenn ich zu meinem Recht komme. Aber die Bibel hat ein ganz anderes Bild von Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo der heilige Gott bestimmt und zu seinem Recht kommt. Und wo der Mensch berufen ist, sich selber zu verleugnen und sein Eigenleben in den Tod zu geben. Wir reden gerne von Geisteskraft und Geisteswirkungen, aber wir vergessen manchmal, dass die Kraft des Heiligen Geistes nur dort wirken kann, wo das Fleisch im Tod gehalten wird. Das ist Galater 5. Die Christus angehören, die haben das Fleisch samt seinen Begierden und Lüsten gekreuzigt. Wandelt im Geist, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi ist ein Ort, wo Gott die Ehre hat, wo Gott das Sagen hat, nicht der Mensch. Und wenn wir diese allmähliche Tendenz, dem Menschen immer mehr Bedürfnisse, immer mehr Wünsche zuzugestehen, auf Kosten der Ordnungen Gottes, wenn wir die weiterverfolgen, dann enden wir bei 2. Thessalonicher 2, wo die Bibel sagt, der Antichrist wird sich als ein Gott einmal in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Mensch verehren lassen als Gott. Ja? Die Selbstvergottung des Menschen. Das ist übrigens das Endziel des säkularen Humanismus, diese Religion, die wir heute überwiegend haben. Ein Humanismus, der Gott verleugnet und den Menschen zum Maß und Mittelpunkt aller Dinge macht. Ja? Und dieser Humanismus kommt natürlich auch in die Gemeinde hinein. Aber wenn wir verstehen, dass die Gemeinde ein Eigentumsvolk und ein heiliger Tempel Gottes ist, dann kann dieser Humanismus bei uns keinen Platz haben. Ja? In der Ökumene hat er Platz. In den evangelischen Landeskirchen hat er viel, viel Platz. Da hat der Glaube fast keinen Platz mehr. Ja? Aber in einer echten biblischen Gemeinde darf das nicht so sein. Da wird weiterhin so sein, dass Christus das Oberhaupt und der Herr der Gemeinde ist und wir beugen unsere Knie vor ihm und erkennen seine Ordnungen, seine Gebote an. Also Gott achtet auf Trennung von Licht und Finsternis, von Welt und Gemeinde. Und der Teufel, was macht der Teufel? Tja. Was ist seine Strategie in der heutigen Zeit? Genau das Gegenteil. Er ist ja der Widerwirker. Ja, der Satan, der Widersacher. Der Teufel versucht, die Welt und die Gemeinde zu vermischen. Er versucht, das, was eigentlich nicht zusammengehört, zusammen zu jochen in einem ungleichen Joch. Und das ist zum Beispiel das Wesen der Evangelischen Allianz und auch der Ökumene, dass da gläubig und ungläubig falsche Lehren und biblische Lehren, dass da Licht und Finsternis, Christus und Belial miteinander verbunden sind. Das gilt für die Ökumene, das heißt für diese große Zusammenschluss aller namenschristlichen Kirchen. Aber es gilt auch für die Allianz, wo zum Beispiel in Amerika inzwischen die Mormonen hofiert werden und man versucht, die Mormonen mit in die evangelische Allianz hineinzubringen. Ja? Und die Mormonen lehren ja, die Menschen seien Götter und würden sich evolutionär immer weiter zu Göttern entwickeln. Also das sind Sachen, die sind völlig lästerlich und überhaupt nicht mit Christus vereinbar. Aber die ökumenische Tendenz geht immer dahin, alles Mögliche bis hin zu offenem Götzendienst in dieser Einheit zusammenzubringen. Der Satan versucht zu vermischen. Der Herr Jesus spricht von Absonderung, von Trennung zwischen Licht und Finsternis. Ja? Und das Problem ist, heute haben wir viele Gemeinden im Evangelikalismus, die haben eine Politik der offenen Tür. Wir lesen ja, oder es ist interessant im Buch Nehemia, da ging es ja eigentlich auch um das Heiligtum. Und der Nehemia hat verstanden, das Heiligtum war zu der Zeit schon gebaut, aber die Mauern Jerusalems waren kaputt und die Heiden konnten nach Belieben hineinkommen, wie sie wollten. Ihre Händler und ihre Soldaten. Und der Nehemia hat etwas verstanden, ich muss die Mauern um Jerusalem bauen, damit der Herr im Tempel richtig verehrt werden kann. Ja, da hängt miteinander zusammen. Und er hat die Mauern gebaut und er hat dafür gesorgt, dass die Tore geschlossen wurden, sodass die heidnischen Händler am Sabbat nicht mehr hinein konnten. Ja? Und das ist genau das, was die Gemeinde tun muss. Sie muss Mauern bauen um das Heiligtum, damit das, was feindlich ist gegen Gott, nicht hineinkommt. Und wer Mauern baut, ist böse, intolerant, eng, oder? Ist doch heutzutage nicht in, Mauern zu bauen. Wir haben eine Politik der offenen Tür, eine Willkommenskultur für alle möglichen religiösen Strömungen und Lehren. Aber diese Willkommenskultur lehrt die Bibel jedenfalls nicht, nicht in Bezug auf die Gemeinde. Ja? Sondern sie sagt, sondert euch ab. Ist ja interessant, dieser eine Vers kommt ja aus dem Propheten Jesaja relativ nahe zitiert, also es sind ja keine wörtlichen Zitate, aber es ist eine Anspielung auf Jesaja 52, 11. Und da geht es eben genau um das Volk Israel und die Heidenvölker. Und da heißt es, weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Ja, das ist das, was als Echo in 2. Korinther 6 dann sich widerspiegelt. Und ich möchte das noch einmal erwähnen, wie das heute konkret aussieht. Absonderung von der Welt heißt auch Absonderung von der Namenschristenheit. Das ist vielleicht eine schwierige Sache für viele, dass man heute ja im Grund so Äußerungen hört. Wir haben 2 Milliarden Menschen, die das Evangelium schon gehört haben und Christen geworden sind. Und wir müssen noch 5 Milliarden Menschen evangelisieren. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Ich weiß nicht, ob ihr zustimmen würdet. Ich würde sagen, nein, absolut nicht wahr. Warum? Weil bei den 2 Milliarden hat man alle Namenschristen, alle, die irgendwann mal als Säuglinge besprengt wurden in einer orthodoxen Kirche, in einer evangelischen Kirche, in einer methodistischen Kirche, in einer katholischen Kirche, hat man alle zusammengezählt und gesagt, die sind schon gerettet. Wodurch? Durch persönlichen Glauben? Durch das Sakrament der Taufe? Tja, ja? Im Grund ist es ganz klar, von denen haben sich vielleicht nicht mal 5% wirklich bekehrt und sind zum rettenden Glauben gekommen. Die anderen haben Vertrauen auf Sakramente, Vertrauen auf Werke, Vertrauen auf ihren Priester und die letzte Ölung, auf alle möglichen Dinge, aber nicht auf den Herrn Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer. Sie sind Namenschristen. Und das ist ja eine ganz große Not, die eben im Grund erklärlich ist, nur über die Prophetie auch der Bibel, dass Gott selber vorausgesagt hat, dass kurz nach der apostolischen Gemeinde eine äußerliche Christenheit entstehen würde, die kein Leben und keinen wahren Glauben hat, sondern nur noch das Namensbekenntnis zu Jesus Christus. Und das fing an in der katholischen Kirche. Ich möchte mal lesen diese prophetische Äußerung in 1. Timotheus 4, Vers 1, wo das schon vorhergesagt wird. 1. Timotheus 4, ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen und so weiter. Das ist nach Auffassung vieler bibeltreuer Ausleger, und ich sehe das auch so, eine Voraussage, eine Warnung vor der Degeneration, der Entartung der apostolischen Gemeinde in die katholische Kirche. Denn dort waren genau diese Dinge, der Zölibat, das Verbot zu heiraten für die Priester und Speisegebote, mit eine der Dinge, die gezeigt haben, das ist nicht mehr biblische Gemeinde, sondern das ist ein seltsames Gebilde, das aus Vermischung entstanden ist zwischen christlichen Grundsätzen und heidnischer Religion. Der Glaube an Sakramente, dass irgendwelche Priesterhandlungen den Menschen retten und in den Himmel bringen können, ist zum Beispiel ein zutiefst heidnischer Glaube. Der hat nichts
mit dem biblischen Glauben an den Herrn Jesus zu tun. Denn der Herr Jesus ist der einzige hohe Priester, der erretten kann durch sein Werk. Und dort wurde gesagt, wenn ein Priester dich tauft und dann am Schluss dir die letzte Ölung gibt, dann hast du den Fahrschein in den Himmel. Ja? Und wenn du das Abendmahl nimmst, werden dir jedes Mal alle deine Sünden vergeben. Egal, was du getan hast oder ob du bußfertig bist, egal, ob der Priester selber in Sünde lebt, das ist ein Sakrament und das gilt und rettet dich. Und das ist eine furchtbare Verführungslehre. Ja? Das ist Abfall vom biblischen Glauben. Und genauso warnt das Wort Gottes hier. Und dann lesen wir vielleicht nochmal Matthäus 13, Vers 33. Das ist eine ganz zentrale Stelle auch zum Verständnis des Wesens der Namenschristenheit. Ich übergehe jetzt das vierfache Ackerfeld, wo genau dasselbe gelehrt wird, dass nämlich viele Leute sich nicht echt bekehren, sondern nur ein äußeres Bekenntnis haben. Aber in Matthäus 13, Vers 33 lesen wir ein anderes Gleichnis, sagt er ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Die Vertreter der Namenschristenheit und falscher Theologien sagen, ja, das ist ein Bild, wie das Evangelium in der Welt wirkt, bis die ganze Welt am Schluss christlich geworden ist. Evolution. Wird alles immer besser, immer christlicher. Aber wenn wir die Bibel studieren, dann werden wir feststellen, Sauerteig ist an jeder Stelle, wo es in der Bibel erwähnt wird, immer ein Bild für Böses, für Verderbnis, für Fäulnis, für Sünde und Irrlehre. Und wenn diese Frau das heimlich tat, das steht ausdrücklich so im griechischen Grundtext, heimlich, dann zeigt es, dass da eine verborgene Tendenz zur Entartung der wahren Gemeinde angelegt war. Und am Ende, nämlich wenn die wahre Gemeinde entrückt ist, wird nur noch der große Sauerteig übrig bleiben. Die Hure Babylon, die Namenschristenheit. Und das ist eben auch so ein Punkt, ich kann das eben jetzt nur ganz kurz erwähnen, da könnte man viel drüber sagen, dass eben die Bibel uns zeigt, am Ende der Zeit ein prophetisches Bild, das eben genau auch auf die katholische Kirche gedeutet wurde von vielen Auslegern, und das sehe ich ganz genauso, und eben auf die Endzeit Welteinheitskirche. Und das ist genau der Gegensatz zu der wahren heiligen Gemeinde. Offenbarung 17, ab Vers 1. Da lesen wir, und einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnten, trunken geworden sind. Also Unzucht heißt ja auch Hurerei, das heißt das, was Huren tun, und geistliche Hurerei war auch schon im Alten Testament ein Bild, in dem der Geist Gottes den Weg des abtrünnigen Israel gekennzeichnet hat. Israel war die Braut, die Frau des Herrn, des Yahweh, und Israel hat sich den Götzen zugewandt, und das wurde als Hurerei bezeichnet. Ja? Die ganze Sprache der Offenbarung können wir nur verstehen aufgrund des Alten Testaments und den alttestamentlichen Propheten. Ja. Also, die Könige der Erde haben geistliche Hurerei getrieben mit dieser babylonischen Frau, von deren Wein der Hurerei die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Also, ein prophetisches Bild, eine untreu gewordene Frau, die Kirche, die sich auf das Tier setzt, das Römische Reich. Ja, damit ist nach Überzeugung von vielen Auslegern und auch von mir die konstantinische Wende angesprochen. Das heißt, die Zeit, wo die katholische Kirche nicht mehr verfolgt war, sondern der Kaiser Konstantin sie zur Staatskirche machte, sodass sie in königliche Würden kam. Und dann waren die Bischöfe und Päpste genauso gekleidet, wie es hier geschildert wird, nämlich Scharlach, Purpur, Gold, Edelsteine. Ja, das kann man heute noch sehen, wenn man den Papst zelebrieren sieht. Sieht genauso aus, je nach Kleidung, die er anhat. Ja. Also das heißt, dass hier praktisch die Gemeinde geschildert wird als untreu geworden. Sie reitet auf der weltlichen Macht. Die Tiere sind überall Weltreiche im prophetischen Wort. Und sie verbündet sich mit der weltlichen Macht und wird selber zu einem Machtfaktor. Und dann haben wir noch die Anspielung auf die Stadt mit den sieben Hügeln. Ich will das jetzt nicht ausführen. Also ganz deutlich in Bezug auf die römische Kirche, wobei man eben sagen muss, in der Endzeit wird hier gesagt, alle Könige und alle Völker der Welt haben von diesem geistlichen Wein der Hurerei getrunken. Und das kann man von der katholischen Kirche nicht sagen bisher. Ja? Und deswegen denke ich und viele andere auch, das ist zukünftig und es spricht davon, dass am Ende, wenn der Antichrist einmal regiert, es eine Welteinheitskirche geben muss, wo alle Weltreligionen unter der Führung der römischen Kirche zu einem einzigen großen religiösen Körper vereinigt sind. Und das ist der geistliche Gegenspieler gegen die Braut des Christus. Ja? Und das, denke ich, kann man von der Bibel her schon sehen, es spitzt sich zu auf die Frage Braut oder Hure. Ich kann das vielleicht nachher noch etwas ausführen. Es gibt heute eine erschreckende Tendenz und ich lese jede Woche Idea Spektrum. Ich lese viele Nachrichten, was ich eigentlich gar nicht gerne tue, aber ich muss es. Und da sieht man, dass mit einer erschreckenden Tempo Evangelikale, die vielleicht vor 20 Jahren noch gesagt haben, nein, also Ökumene, da machen wir nicht mit, inzwischen zum Papst gehen, ihm küssen, ihn umarmen und sagen, mein Bruder in Rom. Ja? Und die katholische Kirche unternimmt Erstaunliches, um die Evangelikalen, die Pfingstler, alle zu vereinnahmen. Sie vergibt, sie bittet sogar um Vergebung, wohlgemerkt nicht für die Sünden der Kirche, sondern nur für die Sünden einzelner Katholiken. Die sind da ganz genau, die wissen genau, was sie tun. Aber jeder ist begeistert und sagt, jetzt hat die römische Kirche ihr Wesen geändert. Jetzt sind sie unsere Brüder und Schwestern. Ja? Das heißt, da entsteht ein Sog und auf der anderen Seite gibt es eben auch den interreligiösen Dialog. Und da fangen auch die Evangelikalen schon an und sagen, wir müssen mit den Muslimen religiösen Dialog betreiben. Das sagen nicht mehr nur die Ökumeniker, sondern die Evangelikalen sagen das heute. Ja? Ein Schirmacher sagt das. Ja? Leute, die früher mal bibeltreu waren. Und da sehen wir, dass eine ganz gewaltige Bewegung entsteht, die sagt, alle müssen eins sein. Wir brauchen Frieden auf der Erde, Friede und Sicherheit. Das sagt der Antichrist kurz bevor der Herr kommt. Ja? Wir brauchen Frieden und Sicherheit und deswegen müssen die religiösen Streitigkeiten aufhören. Wir brauchen eine gemeinsame Religion und da müssen Christen und Muslime und Buddhisten und alle zusammenwirken für das Wohl der einen Menschheit. Es gibt viele verschiedene Wege zu Gott. Gott ist der Vater aller Menschen. Und? Was meint ihr? Habt ihr das so in der Bibel gelesen? Ja? Versteht ihr, jeder Einzelne ist hier gefordert und gefragt, wo werfe ich mein Los hin? Mit wem halte ich es? Bin ich bereit, ausgegrenzt zu werden als ein Störenfried, als ein enger Sektierer, der immer noch sagt, Christus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, der einzige, der Leben gibt? Oder will ich nicht lieber tolerant und weitherzig erscheinen und mich in diese große Bewegung einreihen, wo so viele prominente Namen sind? Und wo man plötzlich Ansehen gewinnt in der Welt und Einfluss hat, wenn man da mitmacht. Ja, also das möchte ich uns am Ende dieses Vortrags nochmal vor die Herzen stellen. Je mehr sich die endzeitlichen Entwicklungen zuspitzen, werden die einen in die große Hure Babylon hineingetrieben und zwar auch wahre Gläubige. Warum? Offenbarung 18,4, was heißt es da? Da heißt es, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Also da waren noch Gläubige in Babylon drin. In Offenbarung 18 gibt es diesen Ruf. Ja? Also wir müssen selber wissen, wo wir sein wollen. Ob wir dem Herrn treu dienen, und das können wir nur, wenn wir eben in dieser Brautgemeinde sind und auch den Preis bezahlen, den Preis für die Treue zu Christus. Hebräer 13 wird dieser Preis uns genannt. Ja, das kennen wir alle. Aber das müssen wir mal selber irgendwo auch unterschreiben und ernst damit machen. Hebräer 13, Vers 12 und 13. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das Lager, das sind heute die Evangelikalen und die Ökumene. Und die beiden lassen sich praktisch nicht mehr unterscheiden. Die Evangelikalen sind komplett ökumenisch geworden. Ja? Und die Welteinheitsreligion, die immer mehr kommt. Und außerhalb des Lagers, was gibt es da? Ruhm, Lob, Erfolg, Anerkennung, Schmach, Ausgrenzung. Ja? Und da müssen wir uns entscheiden. Und vielleicht als letztes Bibelwort zu diesem Thema Braut oder Hure, 2. Korinther 11. Da wird uns etwas gesagt von der Braut. 2. Korinther 11, Vers 2 und 3. Da sagt der Apostel Paulus den Korinthern, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, einem einzigen, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die Gemeinde ist eine reine, heilige, keusche Braut, die sich nicht mit der Welt beflecken sollte. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, der Apostel warnt, und es ist in der Endzeit besonders ernst zu nehmen, dass der Feind versucht, Gläubige von der einfältigen, von ganzem Herzen kommenden Ausrichtung auf den Herrn Jesus abzulenken. Dass er versucht, sie in eine falsche Weite, in eine falsche Einheit mit den Feinden des Christus hineinzuführen und sie letztlich ihre Keuschheit, ihre Reinheit und Heiligkeit als Brautgemeinde verliert. Und das ist eine endzeitliche Gefahr. Das ist eine endzeitliche Not, in der wir stehen und wo wir beten und wachen sollten. Der Herr Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat uns erkauft, geheiligt mit seinem Blut. Aber es bedeutet einen Preis, dem Herrn Jesus nachzufolgen und zu dienen. Das lehrt uns die Bibel. Oder lehrt der Herr Jesus das anders? Dass Nachfolge einen Preis kostet. Ich lese es in der Bibel so. Und es ist genau der Preis, den wir unter anderem zahlen dürfen. Und es ist ein Vorrecht, dass wir als eine keusche, geheiligte Jungfrau, als die Braut des Christus, verspottet werden von der Welt, verspottet und ausgegrenzt werden von den Ökumenikern und denen, die die große Einheitsreligion auf dem Herzen tragen. Wir werden der Abschaum der Menschheit sein. Diejenigen, die dem großen Frieden und den Friedensprojekten im Wege stehen. Und da auf der anderen Seite haben wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus, die Liebe des Herrn Jesus, die Freude und das Vorrecht im Heiligen Geist, einem solchen Herrn zu dienen, der alles für uns gegeben hat und in dieser Absonderung bewusst zu leben, aus Liebe zum Herrn und weil es ein Vorrecht ist, ein unvergleichliches Vorrecht, für den Herrn Jesus Schmach zu leiden. So sagt es zum Beispiel der erste Petrusbrief. Ja? Und wollen wir einfach das im Herzen behalten, dass wir angesichts der vielen Tendenzen zur ökumenischen Einheit, zur Welteinheitsreligion, an der biblischen Absonderung der wahren Gemeinde von der Welt und von der Namenschristenheit festhalten. Der Segen Gottes wird auf uns ruhen. Die Kraft Gottes wird mit uns sein, wenn wir diesen Weg gehen. Er wird nicht einfach sein, er wird angefochten sein, aber der Herr Jesus ist mit uns, mit seiner Gemeinde und mit jedem Einzelnen auf diesem Weg. Soweit möchte ich mal die Ausführungen führen. Es sind noch einige Punkte zu erwähnen, aber das wollen wir dann heute Nachmittag tun. Amen.